Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn eine Frau begrüßen, die, und das ist spannend, Zeitzeugin ist. Und zwar Zeugin eines Vorgangs, der schon ein bisschen zurückliegt. Damals war es warm und schön in Deutschland. Wir hatten noch eine Regierung. Es war der 3. Juli. Da saß man offenbar im Kanzleramt und erfuhr, was eine staunende Öffentlichkeit jetzt erst erfährt. Sie war dabei, nämlich dass Olaf Scholz schon damals darüber nachgedacht hat, die Vertrauensfrage zu stellen. Wie hat sie das damals erlebt und was löst der Begriff FDP in ihr aus? Herzlich willkommen der Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge. Freue mich sehr. Und da kommt diese Frau ins Spiel. Über eine weitere Merkwürdigkeit wollen wir heute sprechen, die ihr als ausgewiesener Kennerin der Grünen Partei sicher nicht entgangen ist. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zustand der deutschen Wirtschaft das Thema in diesem kurzen, harten Wahlkampf sein wird. Wie also kann es dann sein, dass noch nicht einmal Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, auf dem Parteitag der Grünen neulich in Wiesbaden ernsthaft über Wirtschaft gesprochen hat? Es waren ein paar dürre Sätze nur, glaube ich. Und stattdessen, sagt sie, war da sehr viel Liebe. So viel Liebe, dass man das Gefühl hatte, gleich strickt die Annalena dem Robert eine neue Mütze. Herzlich willkommen, Helene Bubrowski. Ich freue mich sehr. Ja, apropos Wirtschaft. Es ist interessant, diesbezüglich diesem Mann zuzuhören, der schon öfter und vor allem immer noch und auch heute, glaube ich, wieder in der Sendung sagen wird, diese Deindustrialisierung Deutschlands, die habe ich zumindest noch nicht gesehen. Dazu muss man wissen, dass ein Mann, der unter Kompetenzverdacht steht, recherchiert und schreibt für die Kollegen vom Handelsblatt, praktisch nur unterbrochen von ganz wenigen Stunden Schlaf über Wirtschaft, kennt sich also wirklich aus und er sagt, schöner Satz, in diesem Wahlkampf geht es diesmal um Mieten, Strom und um Döner. Herzlich willkommen, Julian Olk, freue mich sehr. Ja, noch 94 Tage bis zur Bundestagswahl und zum ersten Mal dabei und mittendrin dieser Mann, 27 Jahre alt, darf ich ausnahmsweise sagen, jüngstes Vorstandsmitglied der Bundes-CDU, kandidiert in Lahn-Dill in Hessen, glaube ich, als Direktkandidat und sagt, die Grünen kommen als Partner einfach nicht in Frage, weil sie den Bezug zur Lebenswirklichkeit junger Menschen außerhalb von Unis, Großstädten und NGOs verloren haben. Wie meint er das, wollen wir ihn fragen. Und ja, er hört zwar auf den Nachnamen Volkmann, ist aber auch der Enkel von Helmut Kohl. Man sieht es auch ein bisschen. Und ja, es nervt ihn wahnsinnig, darauf angesprochen zu werden. Und ja, es wird auch heute passieren. Und ja, Augen auf bei der Berufswahl. Herzlich willkommen, Johannes Volkmann. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Frau Dröge, noch 94 Tage. Hätten Sie gerne früher oder später gewählt?
Also wir Grünen haben uns aus dieser Diskussion ein Stück weit rausgehalten, weil wir den Eindruck hatten, das Ganze ist in so kurzer Zeit so eskaliert.
Ist das die richtige Formulierung oder wurden Sie rausgehalten?
Nein, wir wurden nicht rausgehalten.
Doch.
Nein, definitiv nicht.
Sie waren ja nicht eingeladen.
Doch.
Ja, ja, also, wir gleich klären.
Genau, das müssen wir gleich klären. Da geht es ja um die Gespräche um den Neuwahltermin an der Stelle. Ja. Aber davor gab es ja eine ziemlich unwürdige öffentliche Debatte, die am Ende ja sogar so weit ging, dass man die Bundeswahlleiterin, eine ziemlich brave Beamtin, dann irgendwann unter den Verdacht gestellt hat, dass sie vielleicht irgendwie tricksen könnte, um irgendwelche Wahltermine möglich oder nicht möglich zu machen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Das erschüttert das Vertrauen in etwas wirklich Elementares unserer Demokratie, okay, nämlich Wahlen. Und wir Grünen haben gesagt, es muss nicht so spät sein, wie der Bundeskanzler das vorgeschlagen hat.
Er
hat
ja
den 15. Januar vorgeschlagen. Ein bisschen früher geht auch, bei Wochen erst. Die klare Aussage der Bundeswahlleiterin, was geht. Von mir aus hätte das Anfang März sein können. Ende Februar ist aus meiner Sicht jetzt das Früheste, was wir machen konnten. Aber da haben wir auch zugestimmt am Ende. Viel früher hätte aus meiner Sicht Chaos bedeutet. Und Chaos mit einem Wahltermin, das brauchen wir in Deutschland nicht.
Das brauchen wir nicht, haben schon Chaos genug. Aber trotzdem noch mal die Frage. Ich meine, Olaf Scholz selbst hat es gesagt, über mein Schicksal werden jetzt Friedrich Merz und Rolf Mützenich entscheiden. Und
das
von Robert Habeck oder von Ihnen war nicht die Rede.
Und zum Glück sind Fraktionsvorsitzende ja selbstbewusst und auch in einem eigenen Amt. Und deswegen haben Britta Hasselmann und ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion mit Friedrich Merz gesprochen und mit Rolf Mützenich gesprochen. Und beide Männer sind auch auf uns zugekommen, proaktiv, und haben gesagt, selbstverständlich klären wir das auch mit euch. Und dann haben wir das am Ende als drei Fraktionen miteinander
warum
besprochen.
Hat der Kanzler Sie außen vor gelassen? Das ist ja wirklich interessant.
Ich würde Sie auch gerne fragen, höflich ist es nicht, weil wir ja noch zusammen in einer Regierung sind bis zur Wahl. Und vielleicht ging es so ein bisschen darum, die SPD sichtbarer zu machen als die Grünen, weil man ist ja auch ein Konkurrent jetzt.
Und wer ist auf Sie zugekommen? Friedrich Merz oder Rolf Mützenich?
Beide, tatsächlich beide. Aber einzeln.
Und die haben gesagt, komm, wir machen, lass uns das zusammen machen. Wir sind zusammen zum Bundespräsidenten
es ist
und so.
Es ist am Ende so, dass Fraktionsvorsitzende ja sehr viel im Parlament auch miteinander verhandeln müssen. Ja. Das heißt, wir haben ja bestehende Arbeitsstrukturen. Klar. Und in denen was für uns, wir haben alle ein stabiles Verhältnis miteinander, auch selbstverständlich, dass wir da jetzt auch an dieser Frage dann gemeinsam arbeiten. Und deswegen sieht man es ja, wir sind auch gemeinsam zum Bundespräsidenten gegangen. Und auch das aus meiner Sicht angemessen.
Darf ich mal fragen, wie hat sich das für Sie angefühlt, dieses Drama rund um die FDP? Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat Sie das wirklich kalt erwischt?
Also diese Koalition ist ja nicht an einem Tag gescheitert, sondern ganz schleichend langsam zerbrochen. Und wir Grünen haben da bis zum Schluss drum gekämpft, weil wir gesagt haben, irgendwie, wenn es schwer ist, rennt man nicht weg. Ne? Dann strengt man sich an, dass es gelingt. Und gerade an dem Tag, als in den USA Trump gewählt wurde, dieses Bündnis zu beenden, wir haben es für verantwortungslos gehalten. Aber das hat die FDP anders gesehen und das konnte man erkennen in den Tagen vor diesem finalen Koalitionsausschuss, weil wenn sich so ein Koalitionsausschuss trifft, das sind die Spitzen der Parteien und Fraktionen des Landes, dann ist das vorbereitet. Dann weiß man im Grunde, wo es hingeht. Mhm. Und für diesen Koalitionsausschuss gab es kein Papier, keine Vorbereitung.
Da sehen wir Ihr Pendant sozusagen von der FDP, ne? Ja. Christian Dürr.
Genau.
Ja. Und haben Sie es da geahnt, haben Sie es gerochen sozusagen?
Wir haben immer wieder mal gefragt, sag mal, ist das noch stabil hier zwischen uns?
Und Sie ihn?
Haben wir immer wieder gemacht, natürlich, weil das wurde auch im Deutschen Bundestag immer schwerer überhaupt
Sie
noch.
Sie sich das vorstellen? Sie sitzen da und sagen, Christian, ist das noch stabil zwischen uns?
Ja, also wir haben ein sehr okayes und lockeres zwischenmenschliches Verhältnis gehabt.
Ja, ist ja auch ein angenehmer Mann.
Wir duzen uns und das ist dann nicht so steif, sondern ich frage ihn das wirklich einfach genauso. Ich habe ihn einfach gefragt, sag mal hier, das wird alles so schwer im Parlament. Gerade ihr blockiert alle Gesetze, wir kriegen nichts mehr zusammen hin. Wo wollt ihr denn damit eigentlich hin? Die Frage habe ich ihm natürlich gestellt. Ist ja nicht so, als würden wir ferne miteinander regieren.
Sie sehen es mir nach, aber die Antwort interessiert mich wahnsinnig.
Die war, alles gut. Wir kriegen das gemeinsam
alles
hin.
Gut.
Ja.
Wann hat
also
er das zuletzt
gesagt? Alles gut mit Blick
gesagt?
Auf den Fortbestand der Koalition, nicht alles gut mit Blick auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Nee. Das möchte ich ihm nicht unterstellen.
Wann hat er das zum letzten Mal gesagt?
Das weiß ich nicht mehr.
Aber wenige Tage davor? Oder?
Also wir hatten nie eine Aussage, dass es zu Ende geht.
Fühlen Sie sich belogen?
Also jetzt, wo es ja auch verschiedene Medienrecherchen gibt, die sagen, dass das Ganze vorbereitet war und inszeniert war, am Ende das Ende zu provozieren, das hat mich schon schwer enttäuscht, muss ich sagen. Dafür hatten wir auch eine andere Zusammenarbeit bis dahin, die auch vertraulich war und die immer wieder, wenn wir mal was verabredet haben, miteinander als Fraktionsvorsitzende auch gehalten hat. Mhm. Und deswegen, ich meine, das sind Medienrecherchen, wir müssen da mit denen auch nochmal drüber sprechen und deren Perspektive hören. Aber wenn das so stimmen sollte, dann ist das schon ein harter Vertrauensbruch.
Gut, also sind die Kollegen von der Zeit, die Kollegen von der Süddeutschen, genau. Die haben wenig Grund daran zu zweifeln, dass es so oder so ähnlich war. Haben Sie ihn denn mal darauf angesprochen?
Noch nicht. Wir hatten jetzt Bundesparteitag.
Warum
und
nicht? Sie haben ja seine Nummer, ne?
Die Nachricht ist am Freitag des Bundesparteitages über unsere Handys gelaufen und wir waren jetzt einfach ziemlich beschäftigt damit, einen eigenen Kanzlerkandidaten aufzustellen und nach vorne unseren Wahlkampf auch zu planen.
Ja, aber wir werden noch miteinander reden. Was werden Sie ihm wissen lassen?
Also am Ende, und das ist ja das Problem in der Zusammenarbeit gewesen, muss man ein Mindestmaß an Verbindlichkeit und Vertrauen in einer Koalition haben, damit sie funktioniert. Und dann kann man nicht ein Ende einer Koalition planen. Dann muss man sagen, ey Leute, das funktioniert so nicht mehr und wir kommen hier nicht mehr zueinander. Und dann muss man mit offenen Karten spielen. Und wenn es wirklich so gewesen sein sollte, haben sie ja nicht mit offenen Karten gespielt. Und dann muss man schon sagen, dann sind die nicht regierungsfähig. So kann man ein Land nicht regieren. Auch strukturell regierungsunfähig.
Strukturell.
Ja, also wer nicht verbindlich und verlässlich arbeitet, der kann ein Land nicht regieren.
Und Ihre persönliche Enttäuschung mit Christian Dürr haben wir jetzt verstanden? Mit Christian Lindner?
Ich habe ja mehr mit Christian Dürr gearbeitet. Die Fraktionsvorsitzenden arbeiten zusammen und das Bundeskabinett arbeitet zusammen.
Aber haben Sie das Motiv verstanden? Was ist das Motiv? Ich meine, man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein an vielen Punkten. Man kann das auch hart, und ich finde, das muss man auch hart diskutieren. Aber wenn man so ein Papier vorlegt, von dem, weiß ich, bin ich gespannt auf die Einlassungen von Herrn Olk, der von Wirtschaft was versteht. Die Ökonomen sagen, also ist nicht alles verkehrt, was da drin steht. Dann ist das ja diskussionswürdig. Aber Sie haben das auch sofort als sozusagen Scheidungspapier verstanden?
Nicht sofort, weil auf der einen Seite, ich habe dieses Papier als bewusste Provokation empfunden und habe das auch genauso auch öffentlich gesagt.
Das haben
gesagt.
Sie so verstanden?
Das habe ich auch so öffentlich formuliert, weil da standen am Ende Dinge drin, von denen die FDP natürlich genau wusste, das geht mit den Grünen nicht, den Klimaschutz zu schreddern, es geht mit Grünen und SPD nicht, Soziales zu kürzen. Und es hat am Ende auch zu wenig für die Wirtschaft gebracht, aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich ganz klar so bewertet, das ist ein FDP will sich mit sich selbst profilieren Papier und vielleicht auch die Koalitionspartner ärgern. Das hatten wir ja als Problem strukturell, dass die FDP auch immer versucht hat, die Koalitionspartner zu provozieren und den Streit auch auszulösen, was ich sehr ungut fand. Und als erstes haben wir das Papier als solches bewertet. Aber als Christian Lindner als Finanzminister dann keinen funktionierenden Entwurf für einen Haushalt vorgelegt hat und da war eine Lücke von Milliarden im Haushalt und der Finanzminister hatte den Job, einen Vorschlag zu machen, der funktioniert. Und als das immer weiterging, da wurden bei uns die Zweifel immer größer, dass das hier nicht mehr lange hält.
Und stimmt es, dass Sie selbst einen Vorschlag gemacht haben, Sie als Grüne, mit dem das sozusagen hätte geeint werden können? Ein Weg, den die FDP hätte mitgehen können?
Aus unserer Sicht schon, ja. Und Robert Habeck hat ja auch zwei Tage vor dem Koalitionsausschuss ganz öffentlich gesagt, er bietet einen großen Teil der Milliarden, die eigentlich mal für die Unterstützung von Intel gedacht waren und die im Klima- und Transformationsfonds gebucht waren, die bietet er an für die Haushaltskonsolidierung. Damit ist er einen Riesenschritt auf die FDP zugegangen und hat gesagt, ich mache das sogar öffentlich, um zu zeigen, die Grünen sind bis zur Schmerzgrenze bereit, hier nochmal Kompromisse zu machen, um das Ganze zusammenzuhalten. Und jetzt erwarte ich, dass den Rest der Finanzminister auch schafft. Und es war ein so, danke, aber nee, als Reaktion.
Frau Bobrowski, Sie als politische Beobachterin, wie bewerten Sie das?
Na, dieser ganze Vorgang insgesamt ist natürlich von vorne bis hinten ein Konjunkturprogramm für Populisten von rechts und links. Also es ist für die politische Kultur in Deutschland natürlich ein Drama zu sehen, dass in dieser Situation, in der wir sind, schwierige wirtschaftliche Lage, ein Krieg in Europa, der nach wie vor mit großer Härte tobt, ein amerikanischer Präsident, von dem wir überhaupt nicht wissen, was er vorhat, und die Bundesregierung beschäftigt sich nicht nur mit sich selbst, sondern ist ja geschreddert, funktioniert nicht mehr. Und es sind ja drei Parteien. Natürlich haben diese Parteien Unterschiede. Natürlich haben die ein unterschiedliches Profil, ja, weil sie auch genau. Ansonsten wären es ja nicht drei unterschiedliche Parteien. Ich finde es auch insofern für die politische Kultur so dramatisch, weil diese Parteien am Ende, wenn man auf das Parteienspektrum guckt, auch nicht kilometerweit auseinander liegen. Also FDP und Grüne haben programmatische Übereinstimmung, sowieso Grüne und SPD, aber auch FDP und SPD. Also so. Und diese ganze Idee vom Anfang des gegenseitigen Gönnenkönnens, kein kleiner gemeinsamer Nenner, sondern gemeinsam dieses Land gestalten, dass man jetzt vorgeführt bekommt als Bürgerin dieses Landes, dass diese drei Parteien ob trotz ihrer verbindenden Elemente es nicht hinbekommen, dieses Land zu regieren, ist jetzt mal völlig unabhängig davon, dass die FDP, würde ich sagen, Schaden nimmt, weil ja auch Unionsleute sich jetzt melden und sagen, naja, Integrität und Anstand sind schon hohe Werte in der Politik. Jetzt hören wir wieder von Unionsleuten, wie die Zeit der gelben Koalition erlebt haben und sagen, naja, mit der FDP ist es wirklich nicht so einfach. Also die FDP hat einen Schaden davon. Naja, es ist so.
Ich muss gerade lachen, weil neben Ihnen sitzt jemand, der das nicht erlebt hat und der sich vielleicht deswegen genau das
vielleicht
wünscht.
Sich nicht daran erinnert. Aber bei älteren Kollegen mal nachfragen, die können
lauter
Geschichten.
Das ist die Gnade der späten Geburt.
Die Geschichten,
er weiß nichts von Gurkentruppe und Wildsau und so.
Unions- oder Beobachter aus der Zeit. Ich höre ja, wie ich rausgefunden habe, die Älteste dieser Runde. Also ich kann mich noch daran erinnern. Und man kann auch bei Unionsleuten fragen, die das erzählen können. Also natürlich gibt es große Schnittmengen zwischen Schwarz und Gelb in der Programmatik. Das ist vollkommen unbestritten. Aber es ist halt, also die FDP hat einen Schaden davon, aber natürlich alle Parteien. Der Kanzler, der so tut, als habe er mit der Sache nichts zu tun, der aber, das wissen wir auch, sich auch zumindest auf das Scheitern eingestellt hat, das, was die Grünen vorgelegt haben, diese Idee, wie kann man ohne Aussetzung der Schuldenbremse einen Haushalt gestalten, wollte Olaf Scholz überhaupt nicht diskutieren. Er hat dann zu Christian Lindner gesagt, friss oder stirb, Schuldenbremse aussetzen oder du bist aus der Regierung. Also es war natürlich am Ende auch eine Dynamik von beiden Seiten. Ein Vertrauensverhältnis oder ein Verhältnis, das komplett zerrüttet ist.
ein ehemals gutes Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner. Der eine folgte dem anderen im Amt, also Nachfolger im Finanzministerium. Ein ehemals wirklich gutes Verhältnis. Sie sollen auch gemeinsame Interessen haben. Ich habe gehört, haben sich über Weinlagen und Ähnliches ausgetauscht. Also habituell relativ ähnlich.
Solche Dinge muss man sich gelegentlich auch schöner trinken, als sie sind.
Das vielleicht, aber es war auch, glaube ich, wirklich kein schlechtes Verhältnis. Und das ist dann seit einem Jahr ist es kontinuierlich schlechter geworden, bis hin zu einer echten Zerrüttung, gegenseitigen Abneigung. Und dann fehlt es eben an jeder Grundlage noch zusammenzukommen. Und dann, so haben es die Kollegen eben aufgeschrieben von Zeit und Süddeutscher Zeitung, ein strategisches darauf hinarbeiten, diese Koalition nicht nur zu verlassen, sondern das ist ja auch eine Art von Verrat.
Genau.
Weil man öffentlich etwas anderes behauptet, als man intern vorbereitet. So, und das ist ein Schaden am Ende für das gesamte Land und für alle Demokraten in diesem Land, die Verantwortung übernehmen wollen. Und da können sich alle von AfD bis hin zu Wladimir Putin die Hände reiben. So.
Herr Volkmann, wie haben Sie das verfolgt? Und warum sagen Sie dennoch die FDP? Das ist unser Traumkoalitionspartner.
Sie haben mich am Eingang, glaube ich, etwas unvollständig zitiert, mein Statement vom Bundesparteitag im Mai diesen Jahres. Und zwar habe ich gesagt, mit diesen Grünen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, Demokraten...
Jetzt geht das wieder los, ja?
Ja, ist richtig.
Diese Grünen.
Ja, darf ich das kurz ausführen?
Sie lernen von den Besten. In dem Fall von Friedrich Merz. Sehr gut.
Demokraten sollten, glaube ich, untereinander immer gesprächsfähig sein. Und ich stimme Frau Bobrowski sehr zu.
Weitere Plattitüde? Okay, und jetzt der
wichtiger
Grund.
Punkt. Warum finden wenn Sie das die verloren FDP so geht, gut? Lassen Sie mich den Punkt machen. Ja. Wenn diese Gesprächsfähigkeit verloren geht, wie wir ein Stück weit mit der Ampel gemerkt haben, dann stärkt das am Ende nur die politischen Ränder und dann nimmt das System insgesamt Schaden, Vertrauensschaden.
Das ist per se alles
mit der FDP?
Jetzt der Grund.
Genau. Ich glaube, traditionell ist es so, dass bürgerliche Mehrheiten für einen Großteil der CDU-Mitglieder und auch der CDU-Wähler die Wunschkonstellation sind, weil man damit am meisten bürgerliche Politik umsetzen kann. Wenn wir uns die Herausforderungen angucken, die wir aktuell haben, wie sichern wir den Industriestandort Deutschland, wie sorgen wir für Deutschlands Verteidigungsfähigkeit, wie lösen wir Probleme bei der illegalen Migration nach Europa, da sind die programmatischen Schnittmengen mit den Liberalen groß. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Satz, am Ende des Tages führen wir keinen Koalitionswahlkampf, sondern, das haben wir in Hessen bei der letzten Landtagswahl sehr erfolgreich praktiziert, wir machen CDU-Pur-Wahlkampf, wir versuchen so viele christdemokratische Ideen wie möglich an Wähler zu bringen und hoffen, dass wir dafür ein Mandat bekommen.
Das ist sensationell. Wie lange sind Sie in der CDU?
Seitdem ich 16 bin ungefähr.
Okay, und wann, genau in welchem Jahr lernt man das, so zu reden?
Sie glauben, dass man das lernt, dass es nicht die eigene Überzeugung ist, die da spricht.
Doch, auf jeden Fall. Aber so Sätze wie CDU pur.
Das ist, wenn man auf dem Parteitag ist und gemeinsam Beschlüsse fasst zu Grundsatzprogrammen, zu Parteiprogrammen, zu Ähnlichem.
Okay. Und sag mal, die moralisch-ethische Dimension ist für Sie auch eine Kategorie?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Politik
geht. Und so ein Verhalten jetzt.
Das Politik geht nur über Vertrauen.
Sie als junger Mensch, wie schauen Sie auf sowas?
Ich glaube, das Gesamtbild, was die Ampelregierung abgegeben hat in den letzten Wochen und Monaten, der Streit hat ja nicht erst im November angefangen, sondern diese Bundesregierung ist ja schon seit Monaten dysfunktional.
Nee, nicht die Analyse, die hat Frau Dröge schon perfekt gemacht. Aber Sie haben gehört, da ist jemand persönlich getroffen und enttäuscht. Sie als jemand, der da jetzt neu reinkommt, da geht man ja rein mit Optimismus und sagt, jetzt, das nehme ich Ihnen voll ab. Ich will was gestalten, was erreichen für dieses Land. Und dann erleben Sie, von wem auch immer, ich will das gar nicht werten, aber ich sag mal ganz allgemein, und da trete ich keinem zu nahe, ist da verdammt viel Zynismus im Spiel. Wie wirkt das auf Sie? So, ist da jedes Mittelrecht?
Ich glaube, das passiert dann, wenn der inhaltliche Fokus verloren geht und es vor allem um Machtfragen geht. Und das hat man erlebt bei der Ampel. Es gab wenig inhaltliche Gemeinsamkeiten, außer in der Sozialpolitik, wo man, also in der Gesellschaftspolitik mit Drogenlegalisierung, mit ähnlichen Themen, da war man sich einig. Aber in wichtigen Fragen für unser Land, von der Frage, wie sorgen wir dafür, dass die Ukraine sich selbst verteidigen kann, wie kriegen wir die Energiepreiskrise unter Kontrolle, da gab es eben sehr unterschiedliche Konzepte in der Koalition. Und dass dann irgendwann eine persönliche Dimension dazukommt, das ist bedauerlich.
Es geht doch in der Politik immer um Machtfragen. Klar. Das ist doch, man kann doch nicht sagen, das Ampel-Desaster am Ende, ehrlich gesagt, so muss man sagen, weil wir das ja auch im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung anschauen. Das begann natürlich viel früher. Die Unsicherheit, die politische Unsicherheit ist enorm gewachsen. Und wie es dann auseinanderging, man hat der wirtschaftlichen Entwicklung und auch natürlich für die politischen Ränder oder der Bekämpfung der politischen Ränder einen Bärendienst erwiesen. Aber jetzt zu sagen, eine schwarz-gelbe Regierung wäre am Ende besser, weil es da nicht um Machtfragen geht, finde ich ehrlich gesagt zu dünn.
Das wäre auch verkürzt von dem, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass die inhaltliche Schnittmenge größer ist und daraus im Zweifelsfall man besser zusammenarbeiten kann.
Aber Sie sagen, es ist bedauerlich, das ist das Wort, das Sie gerade benutzt haben. So, das ist das Härteste, was Ihnen dazu einfällt?
Naja, am Ende des Tages bringt es doch auch jetzt nichts, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern wir als CDU müssen zeigen, was wir selbst drauf haben, wenn wir das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen wollen.
Und wenn die FDP das mit Ihnen in 3,5 Jahren genauso macht, was dann? Sitzen wir dann wieder hier und dann ist es auch bedauerlich?
Wenn man persönlich involviert ist, dann hat man, glaube ich, also ich glaube, ich kann vorstellen, dass Frau Dröge eine andere Vokabel verwenden würde, wenn man mit den Menschen am Tisch sitzt, mit denen spricht und dann das Gefühl hat, trotzdem hintergangen worden zu sein, natürlich. Aber da muss man, finde ich, auch...
Der hört dazu.
Nee, muss man, glaube ich, noch einen Schnitt machen und fragen, am Ende des Tages macht man ja Politik nicht, zumindest ist mein Politikbegriff, alleine für sich selbst und dafür, dass man jetzt irgendwie am Kabinettstisch miteinander irgendwelche Sachen verteilt, sondern es muss ja schon darum gehen, irgendwie was verändert man zusammen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass bei der Ampel das am Ende noch im Vordergrund stand.
Aber
sondern
das
es ging
war nicht das Problem. Okay. Also ja, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit sind in der Politik auch ein Wert. Klar. Und mein Opa war Handwerksmeister, der hat mir immer gesagt, Katharina, wenn dein Handschlag nichts gilt,
dein
dann
Opa
macht...
Opa war Kanzler übrigens, aber das ist mal am Rand.
Aber wenn dein Handschlag nichts gilt, dann macht mit dir niemand mehr Geschäfte. Und das war am Ende das Problem. Nicht, dass wir inhaltlich weit auseinander waren. Wir haben immer wieder hart miteinander verhandeln müssen, um Kompromisse zu machen. Ja, weil die Grünen stehen tatsächlich ganz woanders als die FDP und die SPD auch. So, aber das haben wir immer wieder geschafft und das müssen Demokraten auch hinkriegen. Aber wenn der Handschlag nichts gilt und das ist im Kern in dieser Koalition passiert und da war die FDP, ich sage Ihnen good luck, wenn Sie vorhaben, mit denen zu regieren, so... FDP im Kern nicht vertragstreu und der Kanzler nicht führungsstark genug, um auch geschlossene Verträge dann auch am Ende durchzusetzen. Das war das Problem.
Oder war das Problem, dass Sie einfach relativ stur Ihren Koalitionsvertrag abarbeiten wollten?
Das haben wir von Anfang an gar nicht gekonnt, weil 3 Monate nachdem wir angefangen haben zu regieren, hat Russland die Ukraine angegriffen und wir Grünen mussten
gewesen,
auf einmal
genau
völlig neue Entscheidungen treffen.
Vertrag,
das haben wir ja auch gemacht.
Einfach wegzulegen und zu sagen, pass auf, ab jetzt fahren wir hier auf Sicht und machen das, was nötig ist.
Und genau das haben wir ja gemacht. Und Robert Habeck als Wirtschaftsminister hat hohe Anerkennung dafür bekommen, dass er die Energieversorgung dieses Landes in dieser Krise gesichert hat. Wir Grünen mussten auf einmal fossiles Gas überall auf der Welt kaufen. War bestimmt nicht unser Traum, das in den ersten 3 Monaten unserer Amtszeit zu machen, weil sonst die Wirtschaft abgeschmiert wäre. Und ich sage, Gott sei Dank war Robert Habeck unser Wirtschaftsminister. So, wäre das Peter Altmaier gewesen, hätten wir ein ganz anderes Problem gehabt.
Und dann haben wir das pragmatisch weiter, als das Heizungsgesetz kam. Schade, Gott sei Dank, oder?
Nur um das einmal noch zu Ende zu bringen, er hat im ersten Jahr auch gleichzeitig die Erneuerbaren ausgebaut, im Rekordtempo. Und damit hat er die Grundlage dafür geschaffen, dass Deutschland eben auch zukunftsfähig ist. Und das haben wir gleichzeitig gemacht. Und das war pragmatisch und gleichzeitig zukunftsorientiert. Und deswegen, diese Koalition hat nicht einfach stur den Koalitionsvertrag abgearbeitet, sondern in einer der größten Wirtschaftskrisen Deutschlands
alles unbenommen,
das Land sicher da durchgebracht.
Aber dieser Moment, in dem man dann hingeht und sagt, und jetzt, weil wir das Gefühl haben, Deutschland ist gerade bereit, veränderungsbereit. Wir haben ja so viele seltsame Dinge akzeptieren müssen, notgedrungen. Wir verstehen alle, dass sich plötzlich etwas fundamental verändert. Dann gehen wir hin und machen sozusagen ein Projekt, von dem heute viele sagen, das war wirklich hart ideologiegetrieben. Heizungsgesetz.
Also die Entscheidung,
und ist uns dann völlig aus den Fugen geraten.
Die Entscheidung, dieses Gesetz jetzt schnell zu machen, kam sogar aus der Krisenzeit, weil Deutschland drohte ja in eine Gasmangellage zu rutschen. Und wir haben einen gemeinsamen Koalitionsausschuss im Mai des ersten Jahres gehabt, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt alle Maßnahmen strukturell durch, die Gas sparen können in Deutschland. Und dazu gehört natürlich auch der Heizungssektor. Und deswegen hat man damals gemeinsam, und auch die Presse ist überhaupt nicht wach geworden, als wir das am nächsten Morgen vorgestellt haben, und haben gesagt, wir ziehen das jetzt schneller durch. Alle haben gesagt, natürlich, total sinnvoll, muss man machen, weil die Industrie geht sonst in den Keller. Wir brauchen ein Gesetz, um fossiles Gas zu sparen. Das war damals eine Krisenentscheidung, sogar das Gesetz früher zu machen. Das als erstes und als zweites, dieses Gesetz, wie es damals öffentlich wurde, sollte ja niemals so in den Deutschen Bundestag, das war ja nicht fertig. Und deswegen am Ende, und das will ich nur einmal sagen, haben wir ein sehr pragmatisches Gesetz beschlossen, was dazu führt, dass eine Wärmepumpe in Deutschland genauso günstig ist wie eine Gasheizung. Und wir haben damit einen konkreten Weg für die Leute vorgelegt, wie sie das Klimaziel schaffen können. Was die CDU gemacht hat, war zu sagen, es gab ja dieses Gesetz auch schon vorher. Ne? Das haben ja nicht die Grünen erfunden. Das Gebäudeenergiegesetz hatte ja die CDU vorher schon gemacht. Die haben nur gesagt, Klimaziele müssen die Leute einhalten. Wir sagen nur nicht, wie es geht. Und das ist unehrliche Politik. Und wir Grünen stellen uns auch der Herausforderung, dann den Weg mit den Leuten zu beschreiben. Und wir haben einen sozialen Weg gewählt.
Das ist wirklich interessant. Also Sie sind immer noch keinen Schritt sozusagen gedanklich weiter.
An welcher Stelle?
Sie würden nicht sagen, da haben wir, die Lesart der Leute ist ja komplett anders als das, was Sie gerade vortragen. Die Lesart der Leute ist, die bevormunden uns. Also nicht, wir helfen euch, armen Kinderlein, in den Heizungskeller und dann bauen wir euch eine schöne Wärmepumpe ein, sondern ihr bevormundet uns, ihr schreibt uns genau vor, was ihr wollt. Die Leute haben das als übergriffig empfunden. Das ist das komplette Gegenteil dessen, was Sie gerade vortragen. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann es deshalb nachvollziehen, weil die öffentliche Debatte um dieses Gesetz ja auch genauso war. Es ist ja von allen Seiten angegriffen worden, als das Gesetz verbietet jede Form von Heizung außer der Wärmepumpe. Die Leute haben das geglaubt. Genau, es hat nicht gestimmt. Aber ich habe das ja auch.
Die Geschichte war so.
Genau, ich habe es ja auch gemerkt. Die Grünen sind überall gefragt worden, verbietet ihr uns jetzt unsere Heizung? Und ich so, niemals hatte jemals ein Grüner vor, dir deine Heizung zu verbieten. Das Einzige, was wir von dir verlangen, ist, wenn du eine neue Heizung einbaust, muss sie klimaneutral werden können. Und davon gibt es 8 unterschiedliche Optionen, wie du das machen kannst. Eine ist die Fernwärme beispielsweise. Aber die Art und Weise, wie die Ampel darüber gestritten hat, wie die Öffentlichkeit darüber gestritten hat, hat natürlich die Leute komplett verwirrt. Deswegen habe ich jeden verstanden, der Angst vor diesem Gesetz hatte, weil es in der Öffentlichkeit ganz anders rüberkam. Ja, genau. Das haben wir mega bedauert als Grüne, weil das wollten wir ja nicht als Botschaft.
Herr Olk. Man muss aber auch was dazu sagen. Also das ist so, es sind viele Falschnachrichten in Umlauf gekommen, die verschiedenen Fristen sind durcheinander geworfen worden. Robert Habeck geht in meinen Keller und baut mir die Heizung aus. Das stimmt ja nie. Das stimmt alles nicht, aber wir dürfen doch nicht so tun, als hätte es nicht auch eigene Fehler gegeben.
Robert Habeck ja übrigens auch öffentlich
die Robert Habeck in Teilen öffentlich auch zugegeben hat. Aber ich glaube, der entscheidende Fehler, und der ist auch, das, was Sie sagen, hatte ich wieder das Gefühl, so richtig will man das immer noch nicht einsehen, ist folgender, dass die Kommunikationsfrage, dass immer noch, also es gibt eine Förderung für den Heizungsaustausch von bis zu 70%. Die Leute werden zugeschmissen mit Geld, wenn sie sich eine Wärmepumpe einbauen. Was ist das Bild, was in der Öffentlichkeit ankommt? Das ist teuer, ich gehe daran pleite, ich kann mir das nicht leisten. Wie ist das passiert? Es gab diesen Leak, ich habe mich da damals sehr intensiv mit beschäftigt, weil mich das interessiert hat, wie kann das sein? Es gab diesen Leak in der Bild-Zeitung, das Gesetz war plötzlich in der Öffentlichkeit, die Förderaspekte aber nicht. Was hat man getan? Die Hausleitung im Bundeswirtschaftsministerium hat sich zusammengesetzt und Krisenkommunikation gemacht. Und wie sah die Krisenkommunikation aus? Naja, das Förderkonzept ist nicht geeint. Wir können nicht drüber sprechen, weil macht man irgendwie nicht. Lindner hat irgendwie auch schon Veto eingelegt. Da können wir nichts zu sagen. Dann gibt
Wir können den Wind nicht aus den Segeln nehmen.
Wir können den Wind nicht aus den Segeln nehmen. Ein grandioser Fehler, weil man natürlich dann es einfach hat laufen lassen. Dann kennen wir alle diese berühmte Schalte, in den Tagesthemen von der Fraktionsklausur. Robert Habeck wird aus Weimar zugeschaltet und regt sich riesig auf, wie das alles läuft und eine Indiskretion, das ginge ja alles gar nicht. Er wird aber als allererstes gefragt, wie wollen Sie das mit den Leuten jetzt eigentlich hinkriegen? Wie wollen Sie erklären, dass dieses Gesetz, dass Sie die Leute dabei mitnehmen? Und das Erste, was er sagt, ist, ich möchte jetzt erstmal darüber reden, warum das für den Klimaschutz wichtig ist. Und das will natürlich in Zeiten von Inflation, von Energiekrise niemand hören. Und damit war das Kind in den Brunnen gefallen. Und das war das große Problem, ist für mich das zentrale Problem bis heute, dass diese Erzählung hinter dem Heizungsgesetz ganz, ganz anderes ist, als wie es dann gelaufen ist. Am Ende hat man ein soziales Förderkonzept nach Monaten dann irgendwie geeint, aber rauszugehen mit, über die Förderung reden wir irgendwie nicht, weil es jetzt nicht, passt jetzt nicht. Und ausgerechnet der große Kommunikator Habeck hat das diesen Fehler gemacht. Das ist hängt ihm ja bis heute auf.
Aber da würde ich auch zustimmen. Also das sagen wir Grünen auch alle, dass das ein großes Problem war, dass wir über die soziale Förderung damals nicht geredet haben. Es hat manchmal Binnenlogiken und wir haben selber gesagt, mit Christian Lindner in der Zeit darüber verhandelt und die Verhandlungserfahrung war, wenn wir über die Punkte öffentlich sprechen, die wir durchsetzen wollen, dann wird es danach schwerer, sie intern wirklich nach Hause zu bringen. Und deswegen hat damals Robert Habeck nicht über das gesprochen. Ich habe an dem Tag neben ihm gesessen in Weimar. Er hat mir gezeigt, was er gerade verhandelt hat, gesagt, Katharina, funktioniert das für dich aus deiner Sicht? Ich habe gesagt, gutes Förderkonzept. Am Ende habe ich das dann im Bundestag durchgesetzt. So, das hatte er damals schon auf dem Tisch liegen. Und Lindner hat eben blockiert. Und klar, das war ein Fehler. Wir hätten viel früher darüber sprechen müssen, dass die Wärmepumpe für die Leute nicht teurer wird. Das ist absolut so gewesen. Aber das Gesetz am Ende ist ein gutes geworden.
Lass uns einmal ins Hier und Jetzt sozusagen. Ich würde noch gerne einmal den 3. Juli, weil ich das vorhin erwähnt habe, einmal kurz mit Ihnen noch besprochen. Im Sommer denkt Olaf Scholz in Ihrem Beisein das erste Mal darüber nach, im November die Vertrauensfrage zu stellen?
In dem Sommer ging es auch schon darum, dass es extrem schwer war, einen Bundeshaushalt noch zu einigen. Genau. Und wir wussten, die Kabinettssitzung schaffen wir schon nicht. Das Ganze muss im Zweifel verschoben werden. Die Fraktionen haben gesagt, bevor die Abgeordneten in die Sommerpause gehen, müssen wir wissen, ob wir einen Bundeshaushalt hinkriegen. Weil was sollen wir denn in den Wahlkreisen erzählen? Und es war extrem schwer mit Christian Lindner. Und natürlich haben wir uns gefragt, was passiert denn, wenn ein Bundeshaushalt nicht auf den Weg gebracht werden kann. Und wenn es keinen Bundeshaushalt gibt, dann ist eine Koalition am Ende. Weil das ist die Arbeitsgrundlage für eine Regierung. Und wir haben aber alle gemeinsam gesagt, wir werden alles dafür tun, dass es eine gemeinsame Lösung gibt. Und die gab es dann zum Glück auch. Es war schon damals so schwierig, dass man darüber nachdenken musste, schaffen wir es nochmal?
Und Scholz hat damals gesagt, ich werde das verbinden mit der Vertrauensfrage.
Also ich berichte niemals aus internen Gesprächen, aber ich sage ganz klar, dass alle damals darüber nachdenken mussten, ob es noch geht. Und alle haben aber auch ganz klar gehabt, sie wollen, dass es geht. Und zum Glück haben sie sich damals auch noch geeinigt. Aus meiner Sicht brauchte es auch diese Grundlage, auf der wir jetzt noch weiterarbeiten können.
Interessant. Wir reden hier ja auch über was Kulturelles, wenn man so will, ne? Und es gab auf Ihrem Parteitag in Wiesbaden gab es einen sehr interessanten Moment, der medial, glaube ich, gar nicht so richtig viel Beachtung gefunden hat. Da ging es mehr um die Kuscheleien zwischen Ricarda Lang und Omid Nuripur und so weiter. Und dann hat auch jemand geweint und so weiter. Das war viel Emotion im Spiel. Sie sagen, Annalena Baerbock war on fire, was Robert Habeck angeht. Also geradezu ekstatisch.
Ja. Also interessant jedenfalls, wenn man mal denkt, was vor 4 Jahren war und wie sich jetzt die Rollenverhältnisse umgedreht haben, was sie für ein Endorsement gemacht hat, das war schon spektakulär. So, ja, muss man jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber sie hat natürlich, man kann es fast sagen, sie hat natürlich ihn ein bisschen vorgeführt, weil wir uns alle daran erinnern, was er damals in der Zeit gesagt hat, sein Interview danach bei den Kollegen der Zeit, wo er sagte, ein bittersüßer Tag und ich hätte so gerne gedient und so. Sie hat sich jetzt, ich sag mal, diese Weinerlichkeit komplett gespart und war im Grunde die strahlende Endorserin und hat ihm den Flur bereitet und ihm versprochen, Mützen zu stricken und im eisigen Wind zu stehen und so weiter. Das war ein ziemlich starker Auftritt.
Und das ist echt, oder?
Ich kann nicht in den Kopf von Spitzenpolitikern schauen.
Das war echt.
Hat sie auch ein Kettchen?
Wir haben es gebastelt.
Haben Sie auch eins? Haben Sie auch so ein Ding?
Wir haben es für ein, ich bin nicht so Fan von so Kettchen, aber wir haben es zur Unterstützung von Robert Habeck einmal getragen. Das haben wir gemacht, weil wir das eine coole Sache fanden für den Start der Kampagne. Aber ich laufe jetzt nicht im Alltag mit so Kettchen rum.
Okay, Sie haben es hier heute nicht.
Nee, ich habe es hier heute nicht.
Man muss sicherlich aber auch dazu sagen, dass die beiden wissen, worum es geht. Also es lässt sich einfacher in der Parteiführung streiten, wenn man bei 22% in den Umfragen steht, als wenn man bei 11 steht. Also.
Es geht aber nicht nur um Umfragewerte, es geht eben auch gerade um was, was hier im Land los ist. Und wenn wir mal über die Bundestagswahl reden und was da vor uns liegt, um das einmal zu sagen.
Sie wirken bis jetzt sehr überzeugend an dem Punkt,
jetzt
nicht mehr.
Aber es gab so bestimmte Sätze, Entschuldigung,
dass es um was geht in diesem Land. Ja. Das ist doch so. Das merken die Leute da draußen.
Herr Volkmann wollte gerne lösen. Geht es in der CDU wenigstens um Umfragen.
Was bei all diesen Erzählungen, finde ich, so ein bisschen fehlt, ist die Selbstkritik. Also die Frage, welchen Anteil auch auf diesem Parteitag hatten die Grünen daran, dass das Ampelprojekt gescheitert ist?
Also Robert Habeck, ich habe gerade
den Eindruck gehabt, Frau Tröge, bei Ihren Ausführungen zum Thema Energieversorgung in Deutschland. Ich meine, das Heizungsgesetz ist das eine. Aber was vollständig gefehlt hat, war die Frage des Atomausstiegs. Und das, obwohl unsere Planung
beschlossen hat. Ne?
Genau, aber mit einer seriösen Planungsgrundlage. Die war bis zum 24. Februar 2022. Wir bauen Erneuerbare aus und wir haben Gaskraftwerke, die, wenn es jetzt eine Dunkelflaute gibt, dafür sorgen können, den Strombedarf zu decken. Am 24. Februar ist diese Planungsgrundlage weggebrochen. Mhm. Belgien hat mit einer grünen Regierung übrigens seine Energieversorgung dann neu bewertet und seine Atomkraftwerke für 10 Jahre verlängert.
Richtig.
In Deutschland haben wir dieses Energieangebot weggestrichen und haben mutwillig damit unserem Industriestandort Schaden zugefügt.
Würden Sie, Herr Fortmann, da
bitte? Das ist absoluter Unsinn.
Okay, welcher Teil davon ist Unsinn?
Also all in all, ehrlich gesagt, alles. Um das einmal so hart zu sagen. Ja. Weil als
Sie haben die Atomkraftwerke abgestellt, da sind wir uns einig.
Russland die Ukraine angegriffen hat, haben die Atomkraftwerke noch 5% Leistung am deutschen Strommix gehabt. 5%. Und Sie reden jetzt gerade über 5%. Das haben die Erneuerbaren, die wir in dem Jahr ausgebaut haben, in einem Jahr erledigt. Diese Leistung haben die Erneuerbaren in einem Jahr erledigt.
Grundlast und variablen Strom sind unterschiedliche Kategorien.
Genau, Atomkraft ist immer da. Atomkraftwerke für die Grundlast zu benutzen bei Erneuerbaren ist zweiter Unfug. Die Atomkraftwerke kann man nicht rauf und runter fahren, wie man das bei Gaskraftwerken machen kann. Und deswegen sind die Atomkraftwerke auch das schlechtmöglichste in Kombination zu den Erneuerbaren. Also auch das ist energiewirtschaftlich wirklich Unfug. Die Atomkraftwerke haben am Ende, als sie vom Netz gegangen sind, keinen Effekt auf den Strompreis gehabt. Wir brauchten sie nicht für die Versorgungssicherheit. Niemand will sie wieder anschalten, selbst die Atomkraftwerksbetreiber nicht. Wenn die CDU das möchte, muss sie sie selber betreiben, ehrlich gesagt, weil sie keinen mehr finden werden. Und sie sind teuer und riskant. Es gibt keinen ökonomischen Grund und keinen energiewirtschaftlichen Grund für Atomkraft
in Deutschland. Herr Fortmann, machen Sie Ihren Punkt.
Ja, nichts davon. Das ist ja kein Tennisspiel, sondern es geht schon am Ende darum.
Schon.
Also bei mir im Wahlkreis haben wir mehrere Unternehmen, die aufgrund der Energiekosten gerade schließen und hunderte Arbeitsplätze verloren gehen. Und ich finde es erstaunlich, wie
die Atomkraftwerke gar nichts
tun. Ja, und das stimmt eben so nicht. Wir haben das Energieangebot verknappt. Mit der Verknappung des Energieangebots haben wir einen bereits sowieso teuren Strompreis in Europa noch weiter verteuert. Und am Ende des Tages geht es jetzt nicht um die Frage, bauen wir neue Atomkraftwerke irgendwo auf der Wiese in Deutschland, sondern wie erweitern wir das Energieangebot wieder so, dass wir verlässliche und versorgungssichere Stromnetze haben.
Sie wollen dann eine europäische...
Genau, also was wir zum Beispiel tun könnten ist, Frankreich hat enormen Sanierungsbedarf für seine Atomkraftwerke.
Hochdefizitär, dass wir, der ganze Sektor.
Dass wir die Franzosen dabei unterstützen und uns im Gegenzug Kontingente an Atomstrom vertraglich sichern, die längere Zeit die Grundlast in Deutschland abdecken.
Sie wollen nicht neue Atomkraftwerke in Deutschland.
Ja, aufgrund des Planungsrechts würde das ja Jahre dauern. Wir haben kurzfristig ein Energiebedarfsproblem.
Nee, ich weiß, aber grundsätzlich, würden Sie oder würden Sie nicht?
Also ich glaube, dass das jetzt nicht die vorrangige Priorität ist.
Ich würde aber gerne wissen, was Sie denken.
Müsste man durchrechnen, ob sich das langfristig lohnt, wenn bis dahin wir in dem Ausbaupfad der Erneuerbaren so weit sind, dass wir darauf verzichten können.
Aber Sie wollen doch die hässlichen Windräder abbauen, habe ich jetzt gehört.
Ja, auch das ist nicht vollständig zitiert. Das kommt darauf an, ob die Kernfusion funktioniert oder nicht. Bis dahin brauchen wir natürlich sowohl Sonne als auch Energie aus Windkrafträdern.
Aber ganz kurz, Herr Volkmann, ich will es einmal verstehen, weil da sitzt einer, der sich mit Energie sehr intensiv beschäftigt hat. Ihr Energiekonzept, junger Mann von 27 Jahren, den Blick in eine strahlende Atomzukunft gerichtet. Wie würden Sie es machen?
Die Erneuerbaren weiter ausbauen, das Energieangebot.
Also ja, Sie würden weiter hässliche Friedrich-Merz-Windräder aufstellen.
Selbstverständlich muss ja Strom irgendwo herkommen.
Also selbstverständlich ist das nicht, wenn man Ihren Chef hört.
Nein, das ist Quatsch. Zweitens,
was ist Quatsch? Der Chef redet Quatsch oder
nein,
ich rede Quatsch?
Sie verkürzen die Aussage so, dass sie zur Karikatur wird. Also die Aussage von Friedrich Merz war bezogen auf den Erfolg von Kernfusionsforschung. Ja. Und dass, wenn Kernfusion funktioniert, wir selbstverständlich keine anderen Energieträger mehr brauchen.
Jetzt die Killerfrage. Wann genau geht dieser Kernfusionsreaktor?
Lassen Sie mich kurz mal das Energiekonzept ausführen. Wir brauchen Grundlast, wenn wir aus der Kohle aussteigen, umso mehr. 2038, da sind wir uns ja auch, glaube ich, einig, mit Blick auf die Klimaziele, wollen wir aus der Kohlekraft aussteigen.
Grundlast sind aber Gaskraftwerke.
Ja, und bei Gaskraftwerken ist das Problem, dass wir ohne russisches Pipeline-Gas die nur mit teurem LNG-Gas substituieren können und das sich wirtschaftlich nicht rechnet. Wenn Sie das Margin-Order-Prinzip anwenden für den Strommarkt, führt es dazu, dass wir unbezahlbare Energiepreise haben. Das ist ja genau das, was in den letzten 2 Jahren passiert.
Unbezahlbar?
Für die Unternehmen im Wettbewerb, also wenn ich mit Unternehmern bei mir in der Heimat spreche, dann sagen die mir, meine Energiekosten sind 3, 4, 5-mal so hoch wie die meiner Wettbewerber in China, in den USA.
Alles
das ist ein wesentlicher Grund für die Standortverlagerung weg aus Deutschland.
Aber das ist nicht die Ampel, ne? Das war vorher schon so.
Ja, aber vor
die Klage ist alt.
Nein, vor der Ampel hatten wir ein Konzept, wie wir das stemmen. Nach dem 24. Februar hatten wir kein Konzept mehr und die Ergebnisse sind jetzt im Land sichtbar.
Okay, so und dann Ihre Zukunft ist Kernfusion.
Meine Zukunft ist im ersten Schritt Europäisierung des Stromnetzes, um die Netzstabilität sicherzustellen, Versorgung mit Atomstrom aus Tschechien und Frankreich zu gewährleisten, mit sicheren Kontingenten, nicht teuren Spitzenstrom aus Frankreich zu importieren. Wir sind ja seit dem Atomausstieg Nettoimporteur von Strom geworden. Das waren wir über Jahrzehnte vorher nicht, sondern eben das planungsvoll europäisch zu organisieren. Und wenn Kernfusion Erfolg hat, und dazu müsste man da rein investieren, Forschung, das wollen wir, dann haben wir sowieso noch eine andere Quelle an Energie, die das Problem löst.
Wann rechnen Sie ungefähr damit?
Ich bin kein Kernfusionsforscher, deswegen kann ich da keine seriöse Auskunft geben.
Entschuldigung, wenn das ein wichtiger Meilenstein, eine wichtige Säule Ihrer Energieversorgung ist, müssen Sie auch eine Idee haben, wann es soweit ist. Ein Zeitstrahl.
Nee, ich habe ja ein Energieversorgungskonzept Ihnen präsentiert, was ohne Kernfusion auskommt, was auf Atomkraft und auf im Zweifelsfall auch Gaskraftwerke oder grünen Wasserstoff, je nachdem, was bis dahin Marktreife hat, setzt und auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien.
Aber Kernfusion, Sie haben sich doch damit beschäftigt. Sie haben doch eine Idee, wann es soweit ist.
Wir forschen seit vielen Jahren und Jahrzehnten an der Kernfusion.
Jahrzehnten ist auch richtig.
Ja.
Und mit wie viel Erfolg bis heute?
Das ändert ja nichts daran, dass es sich lohnt, diese Innovation.
Null.
Wenig Erfolg, ja. Also ich weiß nicht, ob null richtig ist. Ich glaube schon erste Reaktion, wo es mal kleine Energiegewinne gab.
Nee.
Aber unterm Strich ist es wichtig.
In Kalifornien das Ding. Ja. Da wurde doch auch unterm Strich. Also die Geschichte aus Kalifornien, über die sollte man sich mal mit Harald Lesch unterhalten.
Also warum wehren Sie sich so gegen die Erneuerbaren?
Ich habe doch gerade wie oft gesagt, dass ich Erneuerbare ausbauen möchte. Ich will ja nur ein Konzept daneben haben, was die Versorgungssicherheit sendet. Also erklären Sie mir im Umkehrschluss oder den Unternehmer bei mir in der Heimat, wenn jetzt Anfang November die Sonne kaum scheint und der Wind nicht weht und Sie auf Kohle ab 2038 verzichten, auf Kernenergie auch, also tun Sie in Wirklichkeit nicht, weil Sie Strom aus Frankreich oder Tschechien dann dazu kaufen, die Kernenergie nutzen. Wo kommt denn dann die Energieversorgung her? Diese Frage können Sie nicht, also machen wir dann Energievoodoo und hoffen, dass es kommt, dass wir uns selbstbestimmt erklären kann, jetzt
ich
haben wir Energie.
Ich weiß wirklich nicht, wo in der Union diese Menge an Falschaussagen gleichzeitig verbreitet wird. Ich stelle es gerne richtig. Also das Erste ist, wenn wir Strom importieren, dann importieren wir, und ich bin für einen europäischen Strommarkt übrigens, nur offene Grenzen braucht man irgendwie doch auch in der Wirtschaft, dann importieren wir in der Regel günstigeren erneuerbaren Strom aus unseren Nachbarländern und nicht den teuren Atomstrom. Und dass die CDU immer wieder das Gegenteil behauptet, finde ich schon das erste Problem. Und wenn der erneuerbare Strom in unseren Nachbarländern billiger ist, dann ist es hervorragend, wenn wir ihn importieren, weil dann macht es das für uns am Ende ja auch günstiger. Genauso wie wir unseren erneuerbaren Strom auch ins Ausland exportieren, wenn er günstig ist.
Zu
Negativpreisen. Das Zweite ist, wir haben jetzt schon 60% Erneuerbare am Strommix.
Hat er recht, ne?
Und wir werden am Ende, dass man über die Negativpreise reden muss, das hat Robert Habeck ja selber gesagt, weil unser Stromsystem so
Also muss man den Leuten einmal kurz erklären, ne, was da passiert. Wir bezahlen Ländern wie Österreich beispielsweise und anderen, die die Möglichkeit haben zu speichern, indem sie Wasser irgendwo den Berg hochpumpen, bezahlen wir Geld dafür, dass sie uns das freundlicherweise abnehmen. Und dann sagen die Österreicher, wir veredeln jetzt diesen Strom, weil wir nämlich den Deutschen wieder zurückverkaufen gegen ein kleines Entgelt, das wir noch mal oben drauf setzen. Das ist ein ziemlich teurer Spaß.
Aber es ist die Grundsystematik aktuell in unserem Strommarkt. Ja. Und das ist etwas, woran diese Bundesregierung auch eigentlich noch gearbeitet hat, neues Strommarktdesign auf den Weg zu bringen. Das geht ja jetzt immer dann alles unter, wenn so eine Regierung am Ende scheitert. Und das ist dann für die nächste Legislaturperiode auch der große Job, sich an das Strommarktdesign zu machen. Aber wir sind jetzt bei 60% Erneuerbaren. Unser Ziel ist 100% Erneuerbare. Aber in den 100% Erneuerbaren sind natürlich flexible Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden, drin. Mhm. Weil nur die Flexibilität der Erneuerbaren dann auch ausgleichen können, nämlich genau Minuten oder Stunden schnell. Aber das schaffen ja Kohle- und Atomkraftwerke überhaupt nicht. Deswegen, die verdrängen doch einfach nur dann erneuerbaren Strom, wenn er sonst am Markt ist. Und das macht überhaupt keinen Sinn.
Also ab wann haben wir dann die 100% mit den flexiblen Gaskraftwerken?
Naja, wir schreiben, wenn die FDP es nicht blockiert hätte, hätten wir die letztes Jahr schon ausgeschrieben, die Kraftwerke. Und als erstes natürlich noch mit fossilem Gas und dann umstellungsfähig auf Wasserstoff. Und ehrlich gesagt, die fossilen Gaskraftwerke laufen ja jetzt auch schon im Strommix. Das ist ja jetzt nicht eine neue Erfindung an der Stelle. Und die gleichen aber nur die Spitzen aus. Dann, wenn die Erneuerbaren nicht im Netz sind in einem ausreichenden Maße. Und das ist am Ende das stabile Energiesystem der Zukunft, was das Ganze dann am Ende zuverlässig, heimisch und bezahlbar macht.
Ultimative Wahrheiten stehen hier im Raum. Herr Olk, wie ist es denn wirklich?
Ehrlich gesagt habe ich gar nicht das Gefühl, dass sie so unfassbar weit auseinander liegen. Vielleicht verstehe ich Ihren Vorschlag auch nicht. Wir haben einen offenen Strommarkt in der EU, wo Energie ausgetauscht wird. Vielleicht müssen Sie mir noch mal erklären, was für Verträge Sie jetzt mit Frankreich schließen wollen, damit es genauso läuft wie jetzt auch schon. Das ist mir nicht klar, was daran anders sein soll. Vielleicht fangen wir mal mit dem Einfachsten an, mit Kernfusion. Ich bin auch kein Kernfusionsforscher, aber ich habe die Antwort, wann es kommt, dauert noch ganz schön lange. Und wir sollten keinen Plan machen, wo Kernfusion irgendwo eine feste Rolle spielt. Es wäre der Gamechanger, das ist so.
Ja, klar.
Das ist, die Endlagerproblematik ist ganz anders da, die Strahlungsintensität und so weiter. Es ist, ich habe mir mal so eine Versuchsanlage an der Ostsee in Greifswald angeguckt. Sieht richtig cool aus, aber sieht überhaupt nicht so aus, als würde das bald schon irgendwo in jedem Bundesland zu 5 Stück stehen.
Den Föhn betreiben.
Energieversorgung.
Ja, okay.
Das ist das Erste. Dann ist ja die zweite Frage, Atomkraft. Da gibt es ja jetzt eine Debatte, und ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Sie die Debatte jetzt auch aufmachen. Lässt man die 3 Meiler, die wir zuletzt abgeschaltet haben, stoppt man den Rückbau und lässt die wieder anlaufen? Es gibt neueste Aussagen von Westinghouse, einem großen Brennelementehersteller, der sagt, wir können in einem halben Jahr liefern. Da hängt aber natürlich unheimlich viel dran, was Sicherheitsüberprüfungen geht, was Planungsrecht angeht. Ich hatte die Union noch immer so verstanden, dass sie das eigentlich will. Jetzt sagen sie, sie wollen das aber eigentlich nicht. Die 3 sind irgendwie, sollen wir die abbauen und fertig, oder? Doch nicht?
Na, es kommt darauf an, wie weit der Rückbau fortgeschritten ist und welche Option wirtschaftlicher ist am Ende des Tages. Um Ihre Frage direkt zu beantworten.
Das ist ja eine politische Frage. Sie wollen den Bundestag einziehen nächstes Jahr und dann steht ja die Frage, stoppen wir den Rückbau oder nicht? Möglicherweise bei Ihnen liegt die bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Und wollen Sie es oder nicht? Ich habe es nicht verstanden.
Da habe ich gesagt, das kommt darauf an, ob es günstiger wäre, den Rückbau zu stoppen, wieder aufzubauen, wieder in Betrieb zu nehmen oder eben in die Instandhaltung tschechischer und französischer Atomkraftwerke zu investieren, darüber auch Anteile an diesen Kraftwerken zu erwerben, damit Anteile an der Wertschöpfung und nicht teuren Spitzenstrom zu kaufen. Das ist ja in der Vertragsgestaltung der wesentliche Unterschied zu heute, dass wir in der Tat einen Elektrizitätsbinnenmarkt haben, aber der ist anders als andere Binnenmärkte, sagen wir Einzelhandel zum Beispiel, nicht vollständig verwirklicht, sondern es gibt immer wieder im Europarecht Privilegien für nationale Gesetzgeber, die nutzt Frankreich im Atombereich sehr stark. Und das müssten wir überwinden, aber dafür bräuchte es eine Bundesregierung, die auf europäischer Ebene bei so einem Thema anschlussfähig ist. Und Deutschland hat sich ja in Europa mit seiner Energiepolitik vollständig isoliert. Selbst die skandinavischen Grünen sind glühende Verfechter der Atomkraft. Deutschland geht einen Sonderweg, isoliert sich damit, schließt sich selbst aus allen Atomforen aus, die es in Europa gibt. Und am Ende des Tages müssen die Grünen beantworten, ist ihr Gründungsmythos als Anti-Atomkraftpartei wichtiger als die Zukunft des Industriestandortes Deutschland oder nicht? Und leider haben sie sich im vergangenen Jahr falsch entschieden.
Das heißt, würden Sie jetzt, Sie brauchen ja jetzt demnächst Optionen. Und ich weiß von Frau Dröge, die Frage hat sie letztes Mal schon mit einem entschiedenen Vielleicht beantwortet. Könnten Sie sich vorstellen, mit der CDU sagte sie, man muss, ähnlich wie Sie übrigens, gleiche Floskel, man muss immer mit allen demokratischen Parteien natürlich gesprächsfähig sein. Sagen Sie auch. Würden Sie mit Frau Dröge gesprächsfähig sein?
Ich finde, das ist keine Floskel. Ich finde, das ist ein hoher Wert in der Demokratie. Also ich will nicht, wie in den USA, ein politisches System haben, in dem 2 Seiten sich kontinuierlich anschreien.
Nein, es wird dann zu Floskel, wenn man es benutzt, um sozusagen einer klaren Aussage auszuweichen. Sie haben mich schon genau richtig verstanden.
Aber so ist es ja sehr scharfe Kritik an Markus Söder.
Okay, so zwei unterschiedlichen Diskussionen.
Aber wir wollen mal wissen, wo Sie da stehen. Was denken Sie in der Union tatsächlich über die Grünen? Weil Friedrich Merz hat ja gesagt, diese Grünen.
Genau. Und diese Grünen bedeutet, dass
also andere Grüne können Sie sich vorstellen.
Naja, also die Grünen müssen
sind Sie Team Merz oder sind Sie Team Söder? Und das ist alles, was ich von Ihnen wissen will.
Ich bin Team CDU. Und das ist
also Team Merz.
Nein, das ist doch keine Teamsportart. Herr Lanz, des Tages...
Hallo, geht es um Position. Sie sind so ein kluger junger Mann. Sie verstehen das ganz genau. Wo stehen Sie in dieser Frage? Stehen Sie bei Friedrich Merz oder stehen Sie bei Markus Söder? Ganz einfach.
Ich sehe den Dissens nicht, den Sie aufmachen.
Dann spiele ich Ihnen das mal kurz vor.
Ja, gerne.
Was Markus Söder aktuell, einfach nur als kleines... Ich wusste nicht, dass Sie in Ihrem jungen Alter schon... Also solche Sachen nicht mehr im Kopf haben, aber eigentlich...
Besseres Erinnerungsvermögen als beim Bundeskanzler.
Ich weiß genau, Sie haben es drauf. So, bitte.
Es wurde uns ein ganz großes Wirtschaftswunder versprochen. Ein grünes Wirtschaftswunder. Das Ergebnis ist ein trauriges Desaster. Wenn es jemand gibt, der das Gesicht der Krise ist, das Gesicht der Krise für die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands, dann ist es dieser Robert Habeck. Ich bleibe bei unserer Haltung. Ob er oder das, was bei den Grünen noch alles nachkommt, es wird ja immer linker, immer seltsamer und immer schlimmer. Die Grünen haben einen wichtigen Anspruch in der Zukunft, und zwar in der Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. Da gehören Sie hin.
So, Herr Volkmann, jetzt nochmal die Frage, ist das auch Ihre Meinung?
Also ich habe vor dem Grünen Parteitag mit der Jungen Union Armbänder verteilt als Persiflage auf Kanzler-Ära. Haben wir, stand da drauf Oppositions-Ära und haben die an die Grünen Delegierten herausgegeben.
Das kann man alles machen.
Lustig. Ja, ich fand es ganz witzig.
Kann man machen.
Der Anspruch dahinter ist natürlich, dass es am Ende des Tages um die Frage geht, mit welcher Partei sorgen wir dafür, dass die Migrationskrise in den Griff kommt, dass der Industriestandort erhalten wird? Oder sind wir von den Grünen im Moment sehr weit weg?
Wenn Sie Lust haben, die Frage zu beantworten, wenn nicht, gehen wir einfach weiter. Also nochmal die Frage, ist das Ihre Haltung oder ist die von Friedrich Merz Ihre Haltung?
Söder hatte 100% recht mit dem, was er gerade gesagt hat.
Also sind Sie Team Söder?
Nein, da ist ja kein Widerspruch zu dem, was Friedrich Merz sagt mit Blick auf diese Grünen. Also wenn die Grünen sich in Fragen der Migration, in Fragen des Industriestandorts Deutschlands komplett neu positionieren, dann ist es auch eine neue Ausgangslage. Aber mir fehlt die Fantasie, auch gerade nach diesem Parteitag.
Er sagt es ja ganz absolut. Er sagt mit den Grünen auf gar keinen Fall.
Das ist ja völlig anderes. Was er heute sagt und in 2 Wochen, in 2 Monaten, in 3 Monaten kann auch aus Bayern wieder eine andere Aussage kommen. Insofern ist es immer schwierig.
Ich nehme Herrn Söder immer erstmal ernst bei dem, was er sagt. So. Okay. Und das mit den Grünen scheint mir schon auch eine Herzensangelegenheit zu sein, im schlechteren Sinne. Weil das macht er so deutlich und klar und ist jetzt so weit oben auf dem Baum. Also sag mal, aus dem Baum kommt selbst Markus Söder schwer wieder runter. Also wo stehen Sie jetzt nochmal?
Ich kann noch mal wiederholen, was ich gesagt habe. Am Ende des Tages geht es um die Frage, mit welcher Partei wir nach der Wahl die größten inhaltlichen Schnittmengen haben. Und wir führen keinen Koalitionswahlkampf.
Aber Sie schließen es nicht aus. Jetzt muss ich die endgültige Killerfrage stellen.
Nochmal, mit diesen
Söder Grünen, ist es, aus.
Mit diesen Grünen aus. Ist es schwer vorstellbar.
Schwer vorstellbar ist was anderes, als ich schließe es aus.
Ich habe in Hessen für den Bruch einer schwarz-grünen Koalition gestimmt und für eine schwarz-rote Koalition. Ich habe bei mir im Landkreis gerade eine Ampelregierung durch eine schwarz-rote Koalition diesen Prozess begleiten dürfen. So, am Ende des Tages ist es doch nicht die Frage, halte ich die Grünen irgendwie von Natur aus für schlecht oder für ein Problem? Frage der inhaltlichen Schnittmengen.
So.
Und die sehe ich im Moment nicht.
Doch, ich habe da einen kleinen Hoffnungsschimmer für Sie. Da leuchtet ja was auf dem Parteitag. Wollen Sie es hören?
Ich freue mich drauf.
Das ist ein Hammer. Das ist Liebe. Ricarda Lang. Wirklich sehr selbstkritisch, sehr interessanter Satz, der da gefallen ist. Wir hören mal kurz rein.
Ich hatte manchmal Interviews in den letzten Jahren, wo ich danach rausgekommen bin und meine Familie mir SMS geschrieben hat, Ricky, du klingst irgendwie wie so ein Roboter. Und ich hatte auch Momente, wo ich selbst aus Interviews gekommen bin und mir gedacht habe, ich glaube mir doch die Hälfte von dem, was ich da gerade erzähle, selbst nicht mehr. Wie sollen es mir dann noch irgendwelche anderen Menschen glauben? Und ich weiß, wie schnell es geht. Wir haben viele dieser Prozesse miteinander geführt, dass man sich in Wording-Prozessen verliert, wo man den ganzen Tag denkt, wenn ich jetzt noch den Halbsatz reinbringe, dann verstehen die Menschen, dass wir eigentlich das damit gemeint haben. Nee. Die verstehen einfach gar nichts mehr. Wenn wir so tun, als ob es beim Klimaschutz nur Gewinner gibt und selbst über die Kosten gar nicht mehr reden, dann wird sich die Pflegekraft oder der Busfahrer die Frage, wer am Ende dafür aufkommt, selbst beantworten. Denn ich bin davon überzeugt, wir Grüne können uns das mit der Mitte der Gesellschaft in die Haare schmieren, solange wir als Elitenprojekt wahrgenommen werden.
Das klang ja fast wie mein Eingangszitat.
Ja, sag ich doch. Mit den Grünen vielleicht?
Naja, welche Konsequenzen leiten Sie denn daraus ab? Das kann ja Tröge vielleicht beantworten zum Thema Migration, zum Thema Energieversorgung.
Ja, aber komm jetzt, das war doch ein sehr selbstkritischer Moment, ein sehr ehrlicher. Okay.
Und wenn daraus politische Inhalte werden?
Ja, Frau Bobrowski, wie haben Sie diesen Moment erlebt?
Naja, ich habe gedacht, das ist jetzt Ricarda Langs Abschiedsrede und es hörte sich eher an wie eine Antrittsrede. Also die Frau war nach ja nicht ganz freiwilliger Niederlegung ihres Amtes wirklich ist befreit aufgetreten, hat eine viel Energie, wie man merkt, und hat ja für Grüne sehr wunde Punkte angesprochen.
Und absolut.
Sie hat auch noch zusätzlich in der Rede, das wurde jetzt gerade nicht eingeblendet, diesen Satz gesagt, den ich auch sehr wahr finde. Sie möchte nie wieder hören, man hat eine Politik nur nicht gut genug erklärt.
Richtig.
Sondern vielleicht ist die Politik einfach auch nicht gut. Also apropos Heizungsgesetz, das ist ja auch das Narrativ, was sicherlich in Teilen auch stimmt, ist es nicht gut erklärt worden. Aber immer nur das suggeriert, ja, die Leute sind alle zu doof, um es zu verstehen. Und das ist diese Idee Elitenprojekt, wir machen hier unser Ding. Und ihr checkt es nicht. Und das führt natürlich zu sehr viel Verdruss. Also Ricarda Lang hat, ich finde, das war eine der besten Reden, die sie je gehalten hat. Vielleicht auch eine der besten oder vielleicht die beste Rede des Parteitags. Jedenfalls was Besonderes, diese Art von Selbstkritik, dieser kritische Blick auf die eigene Kommunikation, aber auch auf die politische Kommunikation insgesamt. Diese Betonsprache, so sage ich es immer, die entstanden ist. Also man versucht sich mit Hilfe von Beratern, Sprechern und so weiter, bloß nicht angreifbar zu machen und wundert sich dann, dass niemand mehr versteht, was man eigentlich sagen will. Also dieser Appell, ja, der sich ja, würde ich sagen, nicht nur an Grüne richtet, sondern an alle Politiker dieses Landes, den sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Das ist mein Fazit. Ich wollte noch sagen, apropos schwarz-grüner Hoffnungsschimmer, Sie haben natürlich alle diese Differenzen, aber worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, also äußere Sicherheitspolitik, Außenpolitik insgesamt, die Ukraine und so weiter, es gibt schon viele Punkte, in denen Schwarz und Grün große Übereinstimmungen haben und mehr als mit anderen Parteien. Deswegen ist aus meiner Sicht und aus taktischer Sicht mir nicht erklärlich, warum sich die CDU in dieser Frage so einmauert, weil ja ansonsten den Lars Klingbeil den Koalitionsvertrag der GroKo diktieren kann.
Ja? Genau.
Wenn sie nicht zumindest noch eine andere Option haben, wenn man das rein taktisch versteht. Abgesehen davon glaube ich auch, dass es eben insbesondere in den Fragen der äußeren Sicherheit und Verteidigung große Übereinstimmungen gibt. Und dann werden das sind ja eher Symbolthemen, ehrlich gesagt. Also Atomkraft ist für Grünen ein hohes Symbol, ist aber für die CDU offenbar auch ein Symbol. Und man verhakt sich und grenzt sich ab mehr aus einer Art von gegenseitiger Positionierung, Profilierung, als dass man da nicht zusammenkommen könnte. Und das, würde ich auch sagen, ist eigentlich nicht das, was dieses Land jetzt braucht. Dass man im Wahlkampf eine Profilierung macht, ist klar. Aber diese Ausschließeritis und diese Grüne, also ehrlich gesagt, wenn man sich mal anschaut, wie die Grünen sich in den letzten 4 Jahren bewegt haben, in sehr, sehr vielen Punkten, aber auch in der Migrationsfrage. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie sich wundern kann über manche Diskussionen bei der Bezahlkarte. Da bin ich ja ganz bei Ihnen, Herr Volkmann. Und trotzdem, wenn man sich mal anschaut, wie die Grünen vor 5 Jahren, was da die Positionierung zur Migration war und was sie heute ist und was auch, das weiß Frau Dröge besser als ich, für schmerzhafte Prozesse in der Fraktion, in der Partei stattgefunden haben, das kann man jetzt, je nachdem, wo man steht, gut oder schlecht finden. Aber ich glaube, man muss diese Entwicklung, die es gegeben hat, diese Veränderung, auch in anderen Fragen schon sehen.
Aber um Ricarda Langs Rede einmal präzise zu interpretieren, und das wäre mir an der Stelle wichtig, als sie gesagt hat, es geht darum, dass man keine Elitenpolitik machen sollte, war das kein Angebot an Friedrich Merz, ehrlich gesagt. Weil das, was Friedrich Merz macht, ist aus meiner Sicht sehr elitäre Politik. Ihr ging es an der Stelle darum, das Leben für die Menschen im Alltag machbar, bezahlbar, leistbar zu machen. Weil wir sind aus mehreren Jahren gekommen, in denen die Preise ja gerade im Bereich von Lebensmitteln und Wohnen, und doch ganz einmal, um den Punkt einmal klar zu machen, Lebensmittel, Wohnen, Energie sind ja gestiegen für die Leute. Und viele haben ja ganz konkret im Alltag die Frage gehabt, wie soll ich das noch hinkriegen? Und das wollen wir Grünen jetzt auch noch einmal stärker in den politischen Auseinandersetzungen zum Thema machen. Und das, was Friedrich Merz macht, ist ja am Ende eine Politik, die alleine denen, die eh schon viel haben in diesem Land, nützen. Und das ist aus meiner Sicht im Kern das Elitärste, was man machen kann. Deswegen werden wir da miteinander verhandeln.
Wollen wir einfach bei den Grünen bleiben?
Sehr gerne.
Verstehen Sie, was ich meine? Also Sie verweisen jetzt auf Friedrich Merz und sagen, das bitte gar kein Gesprächsangebot an Friedrich Merz. Nee, das war doch ein sehr ehrlicher Moment.
Genau, wir haben ja über uns gesprochen.
Richtig.
Über Friedrich Merz.
Nee, das meine ich ja.
Genau,
aber
weil Sie eben
daraus
gesagt haben, es wäre ein schwarz-grüner Hoffnungsschimmer gewesen.
So,
das war jetzt nicht das Ding an der Rede.
Ich wollte nur versuchen, Sie beide heute Abend noch ein bisschen zusammenzubringen. Manchmal träumt man ja ein bisschen vor sich hin. Aber prinzipiell war das doch ein sehr ehrlicher Moment. Sie spricht auch über dieses Selbstverständnis, über dieses Paternalistische, über diese Kultur des sozusagen... Also, im Grunde wäre das eigentlich die perfekte Rede von Robert Habeck gewesen. Und eigentlich dachte ich, der Sound ist der, den ich heute Abend auch von Ihnen ein bisschen höre hier.
Und genau darum geht es ja auch an der Stelle. wir sind ja jetzt aus mehreren Jahren gekommen, die für die Leute extrem hart waren. Und da sich zu fragen, wenn man dann mit einer Politik, die ja Veränderung verlangt von den Menschen. Und Klimaschutz ist aus meiner Sicht Veränderung, damit es besser wird, aber es ist Veränderung im Alltag der Menschen. Und da nicht so konkret sagen zu können, haben wir eben beim Heizungsgesetz drüber gesprochen. Wir hätten von Anfang an sagen müssen, wir sehen, dass du dir Sorgen machst, wenn du eine neue Heizung kaufst. Das ist teuer. Das ist eine große Investition, die du tätigst. Und wir beantworten von Anfang an mit für dich, wie es gehen kann. Das war ja ein Fehler. Und deswegen nach vorne gerichtet, wenn wir mit der Klimaschutzpolitik die Leute alle davon überzeugen wollen, dass es für sie gut wird, dann müssen wir von Anfang an auch darüber reden, wie es gut werden kann. Und das ist etwas, wo wir sagen, das nach vorne.
Mich überzeugt dieses Argument nicht, weil ich einfach glaube, dass es im Kern, und da würde ich jetzt gerne noch mal Herrn Olk etwas detaillierter fragen, es geht im Moment wirklich um Wirtschaft. Darum ging es auch im amerikanischen Wahlkampf. Mhm. Es ging um Inflation. Es geht darum, glaube ich, auch eine neue Sprache zu finden. Ehrlich machen, was meine ich damit? Wenn man dann zum Beispiel regelmäßig irgendwie verliest, auch in den Nachrichten und so weiter, wo jetzt gerade die Inflationsrate steht und dann den Leuten ständig sagt, Freunde, es ist alles gut, es ist runter auf 2%, werden die Leute unfassbar sauer, weil sie sagen, nee, pass mal auf, die Rate ist jetzt bei 2%. Das kommt also auf das, was da jetzt schon ist, noch mal obendrauf. Die sind ja nicht doof, die können rechnen und sie merken es jeden Tag bei ihrem Einkauf im Supermarkt. Das ist doch eigentlich das Thema. Die Frage des Wirtschaftsstandorts, genau. Und das hat am Ende auch in Amerika zu Trump geführt, weil der das genau kapiert hat und auch adressiert hat.
Und das ist natürlich schon ein Problem von Robert Habeck, der Wirtschaftsminister ist und der sich mit dieser Situation, also natürlich Verantwortung auch für die Wirtschaftslage jetzt im Land trägt. Das klebt ihm mindestens so am Schuh wie das Heizungsgesetz.
Und dann kommt dieser Parteitag und es fällt ein halber, dürrer Satz über die Frage, wie es weitergeht.
Er hält eine große Rede. Also das ist, meine ich, also ja, Migration weiß man nicht, aber da hat ja selbst Friedrich Merz gesagt, er möchte das nicht zum Hauptthema im Wahlkampf machen. Angesichts der Lage, in der wir sind und auch mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf, ist es ziemlich klar, dass wir einen Wirtschaftswahlkampf haben werden.
Ja.
So. Was auch richtig ist, weil das auch eins der großen Themen unserer Zeit ist. Und dann ist es natürlich schon eine, ja, kann man mit Verwunderung feststellen, dass in der Frage, was will der Kanzlerkandidat, der auch noch Wirtschaftsminister ist, dass da doch ziemlich wenig kommt. Ein bisschen allgemeiner Optimismus.
Schuldenbremse. Er war sehr klar bei der Aussage zum Strom. Er sagt, der Strom muss günstiger werden.
Genau. Er hat dann allgemein Dynamisierung und er hat gesagt, Schuldenbremse lockern. So. Und das wissen wir aber natürlich von den Grünen schon. Aber es ist am Ende, ich würde sagen, das war ein Problem. Weil die Grünen auch, das andere Thema nicht präsentiert haben. Also was ist der grüne Claim für den Wahlkampf? Was ist das grüne Thema für den Wahlkampf? Hat man auf dem Parteitag nicht entnehmen können. Sie haben die Personalaufstellung geschafft. Immerhin, das war schwierig
genug. Klima wird es nicht sein. Aber
widersprechen an der Stelle. Also dann haben Sie eine andere Rede gehört als ich. Weil Robert Habeck über große Teile seiner Rede noch einmal beschrieben hat, was der Kern der sozialen Marktwirtschaft ist und wo wir
sehr
damit hinwollen.
Auf hoher Flughöhe. Nein,
und dann ganz konkret, also, weil Sie ja mal eben so gesagt haben, die Schuldenbremse reformieren, kennt man ja von den Grünen. Aber es ist die zentrale wirtschaftspolitische Forderung vom Bund der deutschen Industrie über die Gewerkschaften bis zur Mehrheit aller Wirtschaftswissenschaftler in diesem Land. Wenn wir für Wachstum und Arbeitsplätze und Modernisierung der Wirtschaft sorgen wollen, dann muss man investieren. Das ist ja nicht die kleinste, sondern es ist die größte wirtschaftspolitische Forderung, die er dort auf den Tisch gelegt hat. Und dass er sich gleichzeitig um günstige Strompreise gekümmert hat, das ist doch das Zweite, um diesen Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu halten. Und das Dritte ist der Fachkräftemangel. Das heißt, er hat die großen wirtschaftspolitischen Themen doch alle in seiner Rede adressiert. Und er beantwortet sie ja auch im Alltag alle. Deswegen, also ich habe da, und das Letzte ist ja dann, oder was heißt das Letzte? Er hat ja auch die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft, vom Bürokratieabbau bis zur Abhängigkeit von Russland
beschrieben. Trotzdem stehen wir da, wo wir stehen. Es war sehr wenig selbstkritisch mit Blick auf die eigene Wirtschaftspolitik. Die Maßnahmen, die Ampel dann ja angestoßen hat im Sommer, sind diese 49 Maßnahmenpaket, sind größtenteils nicht umgesetzt, werden auch nicht mehr umgesetzt.
Ja, das kam halt auch einfach
zu spät. Ja, aber das kam vielleicht auch einfach zu spät. Also vielleicht hat Robert Habeck da auch in seiner Amtszeit, ich habe einfach die Selbstkritik vermisst dafür, dass er Verantwortung dafür trägt, auch Verantwortung, nicht alleine natürlich, für die Lage, in der wir sind.
Herr Olk, Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie interpretieren Sie das? Wie analysieren Sie überhaupt grundsätzlich die Lage dieses Wirtschaftsstandorts Deutschland? Sie fallen mir immer als jemand auf, der diesbezüglich eine, wie soll man sagen, eine eher exklusive Meinung hat, weil Sie sagen, da wird gerade so viel, na, insofern, als Sie sagen, dieses ganze Thema Deindustrialisierung, das, was da immer sozusagen an die Wand gemalt wird, das sehe ich so nicht.
Verstanden,
das
komme ich zu. Ist nämlich differenzierter, genau. Und nicht, ist keine exklusive Meinung, sind die Daten. Aber vielleicht bauen wir das Ganze einmal so auf. Ich habe die Habeck-Rede in Wiesbaden auch gehört. Er hat viel zur Wirtschaft gesagt, er hat viele Dinge aufgezählt. Lösungen habe ich ehrlich gesagt vergleichsweise wenig gehört.
Ist das, was wir
die,
meinen,
ja. Die Reform der Schuldenbremse ist ein großes Thema. Da ist sich der wissenschaftliche Bereich auch ziemlich einig. Das hat er wieder angebracht. So richtig, wie die Schuldenbremse reformieren und wofür, dann heißt es immer für die Infrastruktur. Aber wie genau, wie gelingt es dann in der Bildung? Er hat einen Vorschlag gemacht, wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Mich hat gewundert aber auch, dass das Thema Abgaben und Belastung kaum Thema gespielt hat. Er hat vor ein paar Wochen eine Investitionsprämie für die deutschen Unternehmen vorgeschlagen in Höhe von 10%. Greift aus meiner Sicht ohnehin zu kurz, weil es eine befristete Maßnahme wäre, sondern wir müssen an die grundsätzlichen Abgabenstrukturen ran, um den Standort attraktiver zu machen. Mhm. Jetzt kam nicht mal mehr die Investitionsprämie in seiner Rede vor. Das hat mich schon gewundert. Und der dritte Punkt, und das ist doch der mitunter entscheidende, und ich werde fast schon müde, wenn ich mir selbst zuhöre, diesen Satz zu sagen, aber der demografische Wandel ist der größte Wachstumshemmer, den wir haben. Fachkräftezuwanderung hat er genannt. Ja, eben. Das reicht aber nicht. Wir müssen noch viel mehr machen. Wir müssen alle Hebel drehen, um mehr Arbeitskräfte zu bekommen. Wir brauchen ein späteres Renteneintrittsalter. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen an die Frühverrentungsprogramme rangehen. Da führt auch kein Weg dran vorbei.
Frauenarbeit.
Und das sind übrigens auch, um das Thema zusammenzuführen, um das nochmal auf Schwarz-Grün zu bringen. Mhm. Das ist das entscheidende Thema. Wir müssen unbedingt an das Thema Transferentzugsraten dran. Transferentzugsraten, das sind die Negativanreize, wenn ich mehr arbeiten will eigentlich, aber dabei dann weniger raus habe und dann sage, nur gut, dann lasse ich es halt. Und wenn wir jetzt mal über Schwarz-Grün nachdenken, die Union redet immer nur über das Bürgergeld, das ist ein wichtiger Teil davon. Aber da müssten beide Seiten was geben. Da reden wir dann auch über das Ehegattensplitting, über Themen wie die
Mütterrente. Von dem Sie sagen, sollte weg oder sollte bleiben?
Sollte weg, auf jeden Fall,
okay. Natürlich. Ich frage nur.
Und warum sage ich das alles? Jetzt haben wir das Ganze von hinten erzählt. Wo stehen wir eigentlich, um das auch noch mal glatt zu ziehen mit der Frage der Deindustrialisierung? Wir stehen gerade mit der deutschen Wirtschaft an einem Punkt, wo wir sehen, da kommt eine Eiszeit auf uns zu. Und anstatt uns richtig warm anzuziehen, damit wir das überstehen, gucken wir irgendwie, na, damit könnte man ein bisschen was machen. Das könnte ich mir vielleicht noch anziehen, hier einen Handschuh und da eine Mütze. Aber die wärmende Winterjacke, die wir jetzt wirklich brauchen, das heißt der strukturierte Plan, und das sehe ich übrigens parteiübergreifend, der ist nicht da, weil alle haben überall irgendwo Lücken. Denn wo stehen wir mit der deutschen Wirtschaft? Wir schrumpfen dieses Jahr. Nächstes Jahr, sagen die Wirtschaftsweisen, sind wir bei einem Wachstum von gerade mal 0,4%. Und wir laufen gerade mitten in diesen Teil, dass vor allem der demografische Wandel, aber auch die schwache Produktivität dafür sorgt, dass unser Wachstumspotenzial, das ist die entscheidende Kennzahl, dass die unheimlich zurückgeht. Die könnte gedrittelt werden. Mhm. So, und das ist doch das Problem, was wir haben. Und zum Schluss die Industrialisierung. Wir sehen keine Deindustrialisierung, deswegen, das nervt mich immer so und deswegen betone ich es immer so, dass es Teile in diesem Land gibt, die durch die Gegend laufen und sagen, wir sehen gerade die große Deindustrialisierung. Die sehen wir nicht, das bilden die Daten nicht ab. Die Wertschöpfung ist so halbwegs stabil. Wir sehen aber eine schleichende Verlagerung gerade in der energieintensiven Industrie. Und das ist ein Problem. Das schließt aber nicht aus, dass daraus noch eine große Deindustrialisierung werden kann. Und da müssen wir natürlich mit den unterschiedlichsten Instrumenten dran arbeiten. Da haben Sie einen Teil genannt. Das reicht aber aus meiner Sicht alles.
Ich will nochmal nachfragen, Herr Holk. Also Deindustrialisierung. Deutschland hat ja diese alte Industrie, die uns auch so lange so erfolgreich gemacht hat, auch diese Industriecluster, ja? Chemie beispielsweise. Wenn BASF... Ludwigshafen ist so ein Stichwort, wichtiges auch in Ihrer Familie. Wenn BASF sagt, wir investieren 10 Milliarden in China und in Ludwigshafen machen wir aber die Ammoniakproduktion zu, geht alles nicht mehr. Wie kann ich mithalten? Wenn ThyssenKrupp Milliarden an Subventionen kriegt oder kriegen soll und sagt, es ist eigentlich egal, wie wir es machen, aber aus grünem Wasserstoff irgendwann mal konkurrenzfähigen Stahl herzustellen, das ist eine Aufgabe, an der werden wir möglicherweise scheitern. Wenn Volkswagen darüber nachdenkt, 2 bis 3 Werke zuzumachen, wenn wir merken, dass wir auch wiederum Konkurrenzfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit nicht in der Lage sind, ein günstiges, wirklich günstiges, akzeptables E-Auto herzustellen, Massenproduktion, dann haben wir doch da überall ein Thema. Und dann geht das doch direkt rein in den Kern dieser deutschen Industrie.
So ist es ja. Also die Beispiele, die Sie aufgezählt haben, da spielen auch durchaus, gerade weil Sie ThyssenKrupp und Volkswagen angesprochen haben, da spielen auch Managemententscheidungen eine große Rolle. Mhm. Aber wir haben natürlich ein großes Thema mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Und da muss dringend in allen Fällen, für alle Fälle, was passieren. Und was wir doch brauchen, ist einen Plan. Einen Plan dafür, dass gerade diese Industrien in großen Teilen bleiben können, aber auch, dass wir nicht sagen, wir subventionieren alles, was wir können. Ich will mich überhaupt nicht gegen Subventionen als solche wehren, aber wir müssen sie besser und effizienter gestalten. Es gibt ein anderes, was das Thema Klimaschutzverträge, die werden mit Marktmechanismen vergeben. Das ist ein super Instrument. Andere Instrumente, gerade Einzelsubventionen, finde ich wiederum sehr schwierig. Was heißt das aber unter dem Strich? Die Industrie, wie sie heute ist, kann nicht so bleiben, weil wir natürlich einen Strukturwandel erleben, weil wir die Energiewende erleben, die es zu Recht gibt, die wir zu Recht brauchen. Das heißt aber auch, dass nicht alle Geschäftsmodelle so weiterlaufen können, wie sie vorher waren.
Aber diesen Plan gibt es ja. Und gerade die Beispiele ThyssenKrupp und VW zeigen das ja auch. Weil ThyssenKrupp, VW hat ja ganz bewusst in die Elektromobilität investiert. Und der Betriebsrat von VW, der jetzt gerade um die Arbeitsplätze kämpft, der kämpft ja nicht gegen die Elektromobilität, sondern der kämpft ja für das Verbrenner aus und für die Elektromobilität, weil sie sagen, nur so habe ich hier eine Perspektive für meine Jobs am Standort.
Und deswegen geht es bei gerade in Köln
genau aus demselben Grund.
Schmeißt gerade 3.000 Leute raus.
Und genau
aus demselben Grund. Weil die E-Mobilität einfach schlicht und ergreifend nicht in Fahrt kommt.
Nee. Also der Ford-Chef hat sehr klar auch in der Bild-Zeitung übrigens gesagt, wer jetzt an dem Verbrenner ausrüttelt, der glaubt weder an Wohlstand noch an Wachstum noch an die Zukunft. Und für Ford, ich habe sehr intensiv mit Ford gesprochen, weil es ja mein Wahlkreis ist und mir die Beschäftigten dort sehr am Herzen liegen, großartige Leute, die wirklich gut und gerne Autos produzieren. So, die haben sich für die Elektromobilität entschieden, weil sie wissen, dass nur da die Jobs auch in Köln bleiben. Und jetzt ist die Nachfrage nach Elektroautos eingebrochen. Und das macht denen Probleme. Ja. Aber dann können wir uns keine Debatten erlauben, wie Friedrich Merz sie führt, ob wir noch mal zurück wollen zu Diesel und Benzin. Sondern dann müssen wir jetzt alles dafür tun, um entschlossen die Elektromobilität zu fördern. Und wir Grünen hätten sehr gerne in dieser Bundesregierung noch 2 Gesetze beschlossen, um die Elektromobilität zu unterstützen. Wir hatten weitere Vorschläge, um die Nachfrage nach E-Autos anzukurbeln.
Aber
wir laden die Union
an
der Stelle auch ein, das mit uns zu machen. Wenn Friedrich Merz bereit ist, für Deutschland und Jobs Politik zu machen, dann sollte er sich jetzt um Elektromobilität aus meiner Sicht kümmern. Und ein ganz konkreter Vorschlag ist, es gibt diese großen Mietwagenanbieter, Sixt und Co. Die sind ja diejenigen, die die neuen Autos kaufen. Und wenn man denen sagt, und das hatten wir eigentlich mal in der Ampel geeinigt, ihr habt steigende Quoten an E-Autos, die ihr in eurem Fuhrpark braucht, dann wird man natürlich schlagartig mehr Nachfrage kriegen für E-Autos. Und die brauchen kurzfristig mehr Nachfrage. Den Gesetzentwurf hat der Volker Wissing in der Tasche. Und das zu verpflichten, das würde jetzt VW helfen, das würde jetzt Ford helfen, kurzfristig mehr Nachfrage nach Elektroautos.
Also Ford macht auch in Michigan, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Moment gerade Werksferien erzwungenermaßen, also da stehen 3 Wochen lang einfach Bänder still, geht es auch um Elektromobilität. Jemand wie Trump geht hin und sagt, ich mag keine Elektroautos, und auch wenn Elon Musk jetzt gerade mein Freund ist, eigentlich wollen wir was ganz anderes. Das heißt, da geht jemand, nicht nur Friedrich Merz, irgendwie einen anderen Weg, da geht es offenbar in eine andere Richtung. Herr Volkmann, wie sehen Sie das? Wie schauen Sie da drauf?
Ich glaube, wir dürfen diese Diskussion nicht rückwärtsgewandt führen, alleine. Also ich bin durchaus der Überzeugung, der größte Konjunkturdämpfer für die E-Mobilität war nicht eine Diskussion über das Verbrenner aus, sondern war das kurzfristige Streichen der Prämie, im KTF durch Vizekanzler Habeck. Aber die wichtige Debatte meines Erachtens ist eher, wie sehen denn die kommenden 4 Jahre aus? Wir haben absehbar Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten und China. China verfolgt seit einem Jahrzehnt eine klare Industrialisierungsstrategie. Das haben sie früher mal Made in China 2025 genannt. Das ist dann irgendwann aus den Medienüberschriften verschwunden. Aber damit verbunden sind sehr klare Ausbauziele und auch teilweise Hegemonieziele in bestimmten Wertschöpfungsketten, unter anderem der Elektromobilität. Und alle Bundesregierungen, das schließt die CDU in der Vergangenheit ein, haben versäumt, darauf eine strategische Antwort zu geben. Und wir sind im Moment, laufen Gefahr, meines Erachtens, dass uns dasselbe passiert im Bereich der Elektromobilität, wie uns in der Fertigung von Photovoltaik in der Vergangenheit passiert ist, dass wir zulassen, dass in China hochsubventionierte EV-Hersteller, Batteriehersteller, ähnliche, die Wertschöpfungsketten abgreifen, bis die Produktion sich in anderen Ländern nicht mehr lohnt und danach den Markt dominieren. Und uns fehlt darauf eine innovative Antwort. Und das gilt übrigens nicht nur für den Bereich Elektromobilität, sondern ganz viele andere Industriezweige auch. Und mir macht es persönlich Sorgen, dass wir keine klare China-Strategie haben. Wir haben vorhin über Russland und die Energieschocks gesprochen. Das war ein Industriezweig. Aber wir haben uns abhängig gemacht im Bereich der chemischen Grundstoffindustrie von China, im Bereich der pharmazeutischen Industrie, wenn Sie überlegen, wie viel Antibiotika wir noch in Europa herstellen versus importieren. Und wenn es zu einer ruckartigen Unterbrechung der Handelsbeziehungen zu China kommt, beispielsweise wegen eines Taiwan-Konflikts oder weil der Handelskrieg zwischen Trump und Xi eskaliert, dann stehen wir vor einem noch größeren wirtschaftlichen Risiko als bei Russland. Und die Bundesregierung ist bei dieser Frage im Blindflug und hat keine Strategie, wie sie vernünftiges De-Risking, so nennt man das in Brüssel. Das ist richtig, aber die ist vollständig substanzlos, wenn es um die Frage der Rückverlagerung von Lieferketten, der Diversifizierung von Wertschöpfung in anderen Ländern. Also wir müssten dringend zum Beispiel Handelsabkommen mit Mercosur, mit Südostasien schließen, um von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Und all das wird seit Jahren unterlassen und es baut ein großes Risiko für die kommenden 4 Jahre für den Wirtschaftsstandort Deutschland auf.
Also das ist einfach faktisch falsch.
Abschließend, sehen Sie auch so negativ?
Also man kann der Ampel ganz viel völlig zu Recht vorwerfen, es ist echt viel schiefgelaufen. Aber dass sie sich beim Thema China nicht gekümmert hätte, das wundert mich dann doch.
Ja, gerne.
Da gibt es sicher Lücken und gerade im Bereich der Rohstoffe muss noch mehr passieren. Aber die Ampel war die erste Regierung, die wirklich das Thema China systematisch angegangen hat, dass gerade die Lieferketten sehr klar gescannt wurden, dass also es gibt ja politische Anreize dafür oder hat es gegeben, in China groß zu investieren durch Bürgschaften, durch staatliche Garantien. Die hat man zusammengestrichen. Also den Vorwurf, da komme ich bei Ihnen ehrlich gesagt nicht mit.
Fachlich noch einmal kurz die Frage. Mich würde interessieren, mit der Bitte um relativ kurze Antwort. Ja. Woher kommt denn dann das neue deutsche Wohlstandsmodell? Das ist ja das Thema. Wir sind auf der Suche nach einem neuen deutschen Wohlstandsmodell. Günstige Energie aus Russland, weg. Der zweite Teil, Exportmarkt China, wird schwierig. So, was ist die Lösung?
Die Stärken stärken. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass das, was wir gut können, dass wir das noch besser machen. Und das ist das Thema, dass wir immer noch relevante Spitzenforschung in Deutschland haben, dass die innovativen Geschäftsmodelle, die müssen unbedingt weiter aus Deutschland kommen. Und der einfache Industriearbeiter oder Arbeiterin, das sind alles wichtige Jobs, aber wir müssen unsere, wenn wir wirklich ein neues Wohlstandsmodell aufbauen wollen, dann können wir nicht an einzelnen Arbeitsplätzen unsere Politik ausrichten oder an einzelnen Wahlkreisen, sondern dann brauchen wir eine ganzheitliche Strategie. Wie schaffen wir es wieder, richtig produktiv und innovativ zu werden?
Das heißt, wir müssen so innovativ, so gut sein, dass die Leute sagen, auch wenn es mehr kostet, und das wird es immer tun bei uns, wollen wir das Zeug trotzdem haben.
So ist es.
Das ist das Ding.
Ja.
So einfach. Und ich habe mehrere Angebote von Frau Dröge in Ihre Richtung wahrgenommen. Herr Volkmann, Sie müssen eigentlich nur noch einschlagen. Das wird eine gute Sache. So, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Vielen Dank Ihnen allen. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.